Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, Moritz Kothe mit mir hier am Mikrofon zu haben und wir sprechen über das Thema die Grenzen des Active Sourcings. Hi Moritz, schön, dass du da bist. Magst du dich unseren HörerInnen bitte kurz selbst vorstellen?
Na klar, Stefan. Hallo und vielen Dank, dass wir heute Zeit miteinander verbringen. Auch danke an alle, die zuhören. Ich bin Moritz Kothe, Hamburger Jung, geboren in Hamburg, hier auch groß geworden, verheiratet, zwei Kinder, 11 und 13 Jahre, bin CEO von Talent seit April diesen Jahres. Davor war ich, hatte ich zwei andere CEO-Positionen, einmal bei Roundhome und davor über 5 Jahre bei Kununu. Kenne mich also in dem ganzen Kontext HR-Tech gut aus und freue mich, dass wir heute sprechen. Habe die feste Überzeugung, dass am Ende des Tages die Menschen in Firmen den Unterschied machen, ob Firmen erfolgreich sind oder sehr erfolgreich. Und da sind sicherlich die Themen, die wir heute besprechen werden, ganz entscheidende Themen.
Absolut, denn Active Sourcing ist durchaus auch ein stark menschliches Thema. Ich denke, das Thema an sich definitorisch ist allen schon klar. Wenn man mal vielleicht in den kleineren Mittelstand runtergeht, dann mögen es noch einige geben, die sagen, Active Sourcing sagt mir nichts. Was sind denn, wenn du mal ganz kurz auf die Vorteile von Active Sourcing im Gegensatz zum klassischen, ich schreibe eine Stellenanzeige und warte auf Posteingänge, hätte ich jetzt fast gesagt. Was sind die Vorteile? Was erwartet man sich?
Ja, was sind die Vorteile? Und vielleicht tatsächlich einmal angefangen mit meinem Verständnis von, was ist denn eigentlich Active Sourcing? Für mich ist Active Sourcing alles, was proaktives Suchen von Mitarbeitern angeht. Also insofern ist es was ich sehr breit fassen würde und eben breiter stellen würde als das alte, wir haben es immer genannt, Post and Pray, also stellen, austun und hoffen, dass man kommt. Insofern ist das in meiner Welt und in meiner Definitorik wirklich ein ganzheitlicher Angang dessen, wie man eigentlich Mitarbeiter finden, einstellen und dann sicherlich auch halten und weiterentwickeln will. Warum ist das so wichtig? 70% der potenziellen Kandidaten da draußen sind heute gar nicht aktiv jobsuchend. Insofern ist das, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtig zu wissen. Und es gibt eben, wenn man sich Studien anguckt, 30-40% aller Jobsuchenden, die gar keine Jobboards mehr nutzen. Insofern ist das, glaube ich, einfach mal wichtig zu verstehen, dass einfach da rumsitzen und Stellenanzeigen raustun nicht mehr reicht, sondern man muss da aktiv gestalten. Und wenn man das eben aktiv tut, um darauf anzugehen, dann hat man halt die Riesenchance, Talente zu finden und potenzielle Mitarbeiter zu finden und anzusprechen, sonst gar nicht erreichen würde. Insofern, wenn wir einfach mal sagen, was ist eigentlich so der Kernunterschied zwischen ich sitze da, schreibe eine Stellenanzeige und hoffe, dass die jemand findet, dann ist es einfach so, dass man natürlich einen viel größeren Markt adressieren kann und viel breiter Talente ansprechen kann.
Genau. Und du hast jetzt im Prinzip eine schöne Steilvorlage geliefert, breiter ansprechen. Das klingt jetzt so, dass man angenommen, man hat davon jetzt noch nicht so viel gehört, dass man sagt, stimmt eigentlich, das könnten wir auch mal machen, lass uns mal loslegen und dann ist natürlich erstmal rein technisch total viel möglich. Aber wo sind denn da die Grenzen? Vielleicht auch die rechtlichen Grenzen. Ja, was darf ich denn zum Beispiel nicht machen, wenn ich ansprechen möchte?
Genau. Also ich glaube, was wichtig ist, ist, wenn wir in Deutschland sind, dann denken wir viel über Risiken, über Datenschutz und über Grenzen, bevor wir überhaupt die Chancen erläutern. Ja. Insofern will ich noch einmal 3 Schritte zurückgehen und auf diesem Beispiel Jobanzeige raustun und gucken, ob jemand vorbeikommt, bleiben für eine Sekunde. Ich finde es immer ganz spannend, das zu vergleichen. Ich nutze gerne das Beispiel Hotel. Wenn ich ein Hotel habe, ein Hotel aufmache, dann eine Seite mache und hoffe, dass irgendjemand bucht, dann ist das einerlei. Und wenn ich halt mich aktiv drum kümmere, diese Unterkunft zu bewerben, wenn ich verstehe, wen ich suche und den dann aktiv anspreche oder die aktiv anspreche, dann habe ich halt die Chance, manchmal auch Menschen für mich zu gewinnen, die sonst mich im Zweifel gar nicht finden würden in den relevanten Bereichen. So, wenn wir einmal darauf fokussieren, auf die Frage, die du gerade reingeworfen hast, was ist eigentlich das, wo die in Anführungsstrichen Risiken oder Limitationen sind, dann muss man einfach mal sagen, es gibt mehr und mehr eine Marktsaturierung. Also wenn man jetzt mit Active Sourcing anfängt, dann wird man nicht der Einzige sein, der das betreibt, sondern da gibt es schon andere, die all die Kandidatinnen, die da draußen unterwegs sind, mit lustigen Botschaften beglückt und Jobs anbietet. Also insofern muss man einfach davon ausgehen, der Markt ist mehr und mehr saturiert und damit gibt es auch eine Fatigue sozusagen auf der Kandidatenseite, dass es einfach schwieriger ist, Menschen anzusprechen. Hätte man das vor 10 Jahren gestartet, wäre man dann noch allein auf weiter Flur gewesen und jetzt ist das sicherlich eine Sache, die ich mal zumindest als Limitation oder Risiko sehen würde. Ein weiteres Thema ist, das ist ressourcenintensiv und das ist auch nichts, was man einfach mal anknipst. Also insofern, wenn ich Active Sourcing betreiben will, und da kommen wir sicherlich auch gleich noch zu, dann gibt es dann natürlich Phasen der Vorbereitung, des sich selber Aufstellens und Vorbereiten, die natürlich sehr zeitintensiv sind und wo man am Anfang noch nicht sofort die Früchte des Erfolges sieht. Und ja, wenn wir dann auf das ganze Thema Datenschutz kommen und Datenthemen, ist natürlich schon die Frage auch aus dem GDPR-Kontext kommt, ab wann ist es eigentlich rechtmäßig, Daten zu nutzen? Wie zweckgebunden ist es eigentlich an welcher Stelle? Und welche Daten darf ich eigentlich auch wie speichern, vorhalten und dann auch wieder nutzen? Ich habe einen witzigen oder interessanten Datenpunkt gefunden. 60% aller deutschen Firmen haben einfach auch Angst aus diesem GDPR-Grund, überhaupt ins Active Sourcing einzusteigen. Und da muss man natürlich genau hingucken, wie man das nutzt.
Jetzt, wenn wir tatsächlich mal auf das Thema Grenze geht, du hast jetzt gerade gesagt, da gibt es viele Dinge, die nerven möglicherweise die Menschen, die angesprochen werden, weil einfach viele sie ansprechen oder es ist nicht professionell genug, es ist nicht passend genug, es ist zu langweilig, ja, da passiert sehr viel, du hast das als Müdigkeit bezeichnet. Lass uns mal noch ein bisschen diese Grenzlinie jetzt betrachten. Es gibt ja auch den Begriff des Stalkings, der dann irgendwo auch anfängt, ne? Also wenn ich anfange, Menschen zu beobachten, ihnen zu folgen, mich so ein bisschen in Anführungszeichen in deren Leben reinzufühlen, da sind die Grenzen dann ja fließend. Wo ist denn aus deiner Sicht bei dem Thema Active Sourcing die Grenze, bei der du sagen würdest, sorry, also Leute, jetzt 3 Schritte zurück, so geht's nicht?
Also für mich ist der Nummer 1 Gradmesser Relevanz. Also in dem Moment, wo eine Firma, ein Recruiter, ein Active Sourcer einen Kandidaten anspricht oder eine Kandidatin anspricht mit einem Job, der für die Person relevant ist, glaube ich, ist das in beiderseitigem Interesse. Und auch wenn wir jetzt aus dem Datenschutzthema kommen, dann ist es eine zweckmäßige Verwendung von Daten. Und ob das dann durch ein Stalking, Folgen, E-Mails schreiben oder ähnliche Dinge erfolgt, ist meines Erachtens sekundär, weil beide Seiten daraus einfach einen Gewinn haben, dass dieser Kontakt zustande kommt. Und insofern würde ich das als zweckmäßig ansehen. Wo eine Grenze überschritten wird, ist, wenn Menschen beliebig mit Jobanzeigen und Jobangeboten zugeknallt werden, um es mal auf den Punkt zu bringen, ohne dass diese Relevanz vorhanden ist. Also wenn ich Menschen anspreche, unabhängig von Region, von Jobtitel, von Industrieerfahrung und Ähnlichem. Und wenn der Gradmesser Relevanz halt zu 0% gegeben ist oder ausschlägt, dann ist man garantiert in einem Fahrwasser unterwegs, wo es nicht funktioniert und wo man jenseits davon, dass man nicht erfolgreich sein wird im Active Sourcing, einfach auch einen Reputationsschaden für die Employer-Brand sich einfangen wird. Das ist sicherlich nicht zuträglich, dass man abseits von Relevanz Zielgruppen bespielt und die dann im Zweifel mit hoher Frequenz und schlechten Nachrichten anspricht.
Ja, und wahrscheinlich hat man dann auch entweder zu viel Zeit oder man nutzt Methoden des Spammings, ja, also und dann ist sowieso eine Grenze überschritten, absolut. Wie sieht es denn aus mit den Medien der Ansprache? Also was kann ich tun? Muss ich, wenn ich jetzt mal in Social Media unterwegs bin, über Vernetzung und persönliche Anfragen gehen? Darf ich eine E-Mail-Adresse, die mir irgendwo unterkommt im Zusammenhang, direkt per Mail anschreiben? Oder eine Telefonnummer rufe ich dann einfach schnell an? Was ist da A sinnvoll und B, wo wird die Grenze überschritten?
Kann ich ja jetzt als Nicht-Jurist mal Juristen zitieren und sagen, es kommt darauf an. Also insofern, es gibt da kein klares Ja oder Nein in gewissen Bereichen, weil es wirklich auf diese Zweckmäßigkeit ankommt. Also insofern, wenn wir uns das angucken, ist ja die Frage, wann ist die Nutzung von Daten zweckmäßig und wann ist mein Interesse höher gestellt als das Interesse von jemandem anders. Deswegen komme ich zurück zu dem Punkt Relevanz. In dem Moment, wo Relevanz gegeben ist, ist auf beiden Seiten Interesse gegeben und insofern kann man da davon sprechen, dass diese Kontaktaufnahme erfolgreich stattfinden kann und auch legitim stattfinden kann. Wird jetzt aber auch nicht so weit gehen, dass ich als Betriebswirt anfange, hier den Datenschutz im Detail auseinander zu filetieren. Da gibt es andere, die das viel besser können. Ich würde lieber nochmal 3 Etagen mich rausbewegen aus dieser Diskussion und sagen, die Relevanz kann ich nur dann sicherstellen, wenn ich überhaupt weiß, wen ich suche und wenn ich auch Kandidaten verstehe. Also insofern, um diesen Fallstrick des Datenschutzes zu umgehen und auch zu verstehen, in den erlaubten Bereichen mich zu navigieren, sollte ich vielleicht eher nochmal die Brille aufnehmen, zu sagen, wo kann ich denn erfolgreich agieren und was braucht es dafür? Und das geht erstmal damit los, zu verstehen, wen suche ich denn überhaupt und wen brauche ich denn auf einer bestimmten Position, um erfolgreich agieren zu können? Denn nur dann kann ich auch ein Matching ermöglichen und gucken, Talente dagegen zu mappen.
Mhm. Wo würdest du denn suchen und wie würdest du denn ansprechen, jetzt in Persona, wenn du sagst, hey, ich brauche jemanden für mich oder für mein Unternehmen?
Meine persönliche Erfahrung, und so das rate ich auch jedem, ist, frühzeitig zu klären und zu definieren, wen man als Mitarbeiter einstellen will und das auch je Funktionsart und je Position. Also ich brauche ein relativ gutes Verständnis, wie ich mir das bei Talent bei uns angucke. Wir brauchen Menschen, die idealerweise mit Software-as-a-Service-Erfahrung haben, die im HR-Tech-Bereich sich auskennen, die in schnell wachsenden Firmen erfolgreich sein können, die auch international agieren können. Und so kann ich eine ganze Liste von Kriterien mir aufschreiben und zusammenbringen, die schon mal den Kandidatenpool sehr, sehr zusammenfahren. Das bedeutet, im ersten Step ist mir wichtig zu verstehen, was müssen Menschen mitbringen auf der Funktionsebene, auf der Erfahrungsebene, vom Kontext her, um erfolgreich zu sein. Und wenn ich das habe, dann ist für mich wichtig, frühzeitig zu identifizieren, wer denn eigentlich passende Menschen sein könnten, die bei uns in der Firma arbeiten und im Zweifel auch schon mal mit denen in Kontakt zu treten, unabhängig davon, ob ich gerade eine Vakanz habe. Also das Active Sourcing, und ich glaube, das ist eben das Wichtige an diesem strategischen Ansatz. Es geht halt schon frühzeitig damit los, zu verstehen, wer wird denn bei mir erfolgreich arbeiten und dann zu identifizieren, wo diese Menschen eigentlich sind. Es kann gut sein, dass das auch Menschen sind, die alle in einer bestimmten Firma arbeiten oder alle gerade aus einer bestimmten Universität kommen. Also man kann ja bestimmte Proxys nutzen, um dieses frühzeitig zu identifizieren, sodass, wenn dann eine Stelle vakant wird, es sehr, 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 sehr klar ist, wen man eigentlich ansprechen muss. Und im Zweifel ist man mit der Person schon mal in Kontakt gewesen und hat die schon mal vorgewärmt, vorbereitet und auch schon mal exploriert, ob die überhaupt ein Grundsatzinteresse sein könnte.
Mhm. Jetzt haben wir vorhin gesagt, dass viele, die ja einen Job haben, gar nicht aktiv jobsuchend sind. Du hast, glaube ich, 70% genannt. Das heißt, die arbeiten in anderen Unternehmen. Und immer wenn ich so mit wirklich einem kleineren Mittelstand, die da jetzt nicht so tief drinstecken, die vielleicht auch generalistische HR haben, wenn ich darüber spreche, dann sagen die, ja, das haben wir uns schon überlegt, aber wenn wir anfangen abzuwerben, das ist ja immer dieser Begriff, der dann kommt, da fangen wir ja was an, wo wir umgekehrt ja auch nicht wollen, dass man bei uns abwirbt. Ja, so nach dem Motto, als ob man dann irgendwie quasi in eine Art Kampf, Talentekampf eintritt. Wie siehst du dieses Thema? Ist das was, wo man sagt, nee, da muss man drüber wegkommen, weil genau darum geht es? Oder muss man da vielleicht Vorsorge treffen, sich absprechen? Was ist da, wäre dann so dein Tipp, um diesen Menschen, den HR-Leuten, irgendwie ein gutes Gefühl zu geben und sagen, ihr könnt es machen, wenn ihr das und das?
Mein Tipp Nummer 1 wäre, wenn ich rausarbeite, wofür ich stehe und wen ich einstellen kann, dann spricht nichts dagegen, das aktiv kundzutun. Und das kann ich kundtun, indem ich Poster in der Firma aufhänge, Poster vor der Firma. Das kann ich kundtun, indem ich auf LinkedIn aktiv bin, auf Xing aktiv bin, auf Instagram aktiv bin, auf Facebook aktiv bin, auf Kununu ein schönes Employer-Branding-Profil mache. Rausarbeiten, wofür man steht. Da spricht ich erstmal gar nichts dagegen. Und das aktiv kundtun spricht meines Erachtens auch gar nichts dagegen. Mhm. Das kann man auch aktiv kundtun an Menschen, die gerade nicht aktiv auf dem Arbeitsmarkt sind, sondern vielleicht nur passiv auf dem Arbeitsmarkt und damit wieder neue Chancen eröffnen. Also insofern sehe ich da keinen Hinderungsgrund oder keinen Grund, das nicht zu tun. Ich glaube, es ist sogar ganz wichtig, dass HR es auch schafft, Führungskräfte und Hiring Manager dafür zu gewinnen. Also ich glaube, dass wenn ich in der HR-Abteilung heute sitze im Mittelstand, wir sind nur 280 Mitarbeiter bei Talent, wenn nur HR die ganze Arbeit machen würde und müsste, dann wäre man limitiert in dem Erfolg, weil die ja nur eine bestimmte Perspektive drauf haben können, was eigentlich gesucht ist und im Zweifel auch im Outreach auch limitiert sind. Also insofern, wäre auch sagen, kann man sich da breiter aufstellen. Du fragtest ja explizit, was sollte man denn nicht machen? Was ich schwierig finde, ist, wenn man in Bieterkampf um Gehälter kommt. Also
okay.
das finde ich sehr schwierig, weil das auch nicht langfristig zum Erfolg führen wird, sondern kurzfristig einfach nur mal ein Niveau verschiebt. Also jetzt meinem Nachbar gegenüber von der Straße die Mitarbeiter abwerben, indem ich das Doppelte zahle, da halte ich nicht viel von. Das würde ich auch einfach aus Anstand nicht machen.
Okay, wunderbar, Moritz. Wir sind am Limit unserer Zeit. Ich denke, da kann der eine oder die andere relativ viel auch für sich mitnehmen zum Thema Active Sourcing. Ich sage herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst und wünsche dir für deine eigenen Aktivitäten noch alles Gute.
Danke dir, Stefan, und allen da draußen viel Erfolg.
Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.